RBB Kultur. Weiterlesen.
Das war ein Ausnahmejahr in der Geschichte und auch ein Ausnahmejahr für die Literatur. Spätestens seit März denkt bei dem Stichwort Corona wahrscheinlich kein Mensch mehr an das schöne Liebesgedicht von Paul Celan aus dem Jahr 1952, obwohl sich in diesem Jahr ja auch sein 50. Todestag und der 100. Geburtstag gejährt haben. Aber nein, in diesem Literaturjahr 2020 steht das Wort Corona für abgesagte Buchmessen, für gestrichene Lesereisen, für verschobene Literaturfestivals. Aber besondere Zeiten setzen auch manchmal besondere Kreativität frei. Und so ist immerhin diese Lesebühne Weiterlesen entstanden, zu der ich hiermit herzlich begrüße. Ohne die Pandemie wäre das Literarische Kolloquium Berlin zusammen mit RBB Kultur wohl nicht zusammen ins Internet gezogen, um Autorinnen und Autoren eine Plattform zu geben. Und inzwischen verstehen wir uns als eine Art virtuelle Literatur-WG. Wir treffen uns regelmäßig, um unser gut sortiertes Bücherregal zu pflegen. Seit März haben wir schon viele Bücher auf dieses Bücherregal gestellt, in vielen Folgen von Weiterlesen, mit Büchern, die unserer Meinung nach der Rede wert sind. Und heute mit dieser Sonderausgabe von Weiterlesen wollen wir über das Literaturjahr 2020 sprechen mit unseren Lieblingsbüchern des Jahres. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich begrüße ganz herzlich die Literatur-WG-Mitbewohner, die hier auf der Bühne sitzen. Die zwei Herren vom Literarischen Kolloquium Berlin, Thorsten Dönges, Programmkurator im LCB, leitet unter anderem die Autorenwerkstatt Prosa. Hallo Thorsten.
Guten Tag.
Der andere Herr vom LCB ist Thomas Geiger, Programmmacher im LCB und unter anderem Herausgeber der Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo.
Und dann sitzt hier natürlich noch von RBB Kultur meine Kollegin Natascha Freundl, Redakteurin für Theater, Film und Literatur und außerdem Moderatorin und Macherin nicht nur von Weiterlesen, sondern auch von der neuen Debatten-Podcast-Reihe Der zweite Gedanke. Hallo, Natascha.
Hallo.
Ja, wir sitzen heute in Studio 14 ganz oben auf dem Fernsehzentrum des RBB am Theodor-Heuss-Platz gegenüber vom Funkturm. Heute allerdings ganz ohne Publikum, so ist das in diesen Zeiten. Aber von hier oben wollen wir zurückblicken auf das Literaturjahr 2020 und einen kleinen Überblick geben von hier. Wir werden jeder zwei Lieblingsbücher des Jahres vorstellen und außerdem noch ein bisschen über dieses Jahr sprechen. Und bevor wir zu unseren Empfehlungen kommen, würde ich erstmal in die Runde gerne eine kleine Anfangsfrage stellen. Es war ja wirklich ein besonderes Jahr, auch für die Literatur. War es denn aber für die Literatur ein gutes Jahr, ein reiches Jahr, ein schwieriges Jahr? War das ein gutes Literaturjahr eurer Meinung nach?
Ich finde, es war ein verhältnismäßig reiches Literaturjahr. Es ist ja ein bisschen banal zu sagen, dass es stärkere Jahre und schwächere Jahre gibt. Das suggeriert ja, dass man es so genau wüsste. Vielleicht haben wir vieles auch gar nicht gefunden, wenn wir glauben, ein schwächeres Jahr zu konstatieren. Aber dieses war in meinen Augen ganz sicher ein sehr gutes. Wir hatten neue Romane, die mit dem Ende der DDR zu tun hatten, von Lutz Seiler und von Ingo Schulze, die beide sehr bemerkenswert waren. Wir hatten einen wunderbaren Roman von Christine Wunicke, die den Rabe-Preis bekommen hat. Es gab Lyrikbände von Nadja Küchenmeister, von Daniela Danz, die wir auch in unserer Reihe, in unserem Podcast hatten. Es gab ein ganz hervorragend herrliches Buch von Nico Bleutke über Gedichte und über das Schreiben von Gedichten und über die Poesie im Allgemeinen. Also das ist für ein Jahr schon richtig ordentlich und ich habe bestimmt noch etliche vergessen, die meine Kolleginnen jetzt hier noch dazu nennen sollten.
Also ich muss sagen, dass ich mir neulich Gedanken darüber gemacht habe, welche Bücher wir im nächsten und übernächsten Jahr lesen werden und wie sehr die Corona-Situation wahrscheinlich auch die Literatur beeinflussen wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich auf diese Bücher besonders freue, weil ich doch jetzt schon langsam ein bisschen Corona-müde bin, wie viele andere wahrscheinlich auch. Aber mal sehen. Wenn ich so durch unser Bücherregal streife oder unsere Bücherregale inzwischen, muss man wohl sagen, dann erinnere ich mich besonders gern an den Erzählungsband von Benjamin Labatut, einen chilenischen Autor, der wirklich fantastische Wissenschaftserzählungen, also historische Erzählungen über Physiker, Mathematiker geschrieben hat. Also Benjamin Labatut, ein ganz junger Autor, den man sich aber merken muss, das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Und ein anderes Buch bei Luchterhahn, Neue Erzählungen von Edgar Carret. tu's nicht, die ganz ja, gewohnt in Kerretscher Weise aus dem Realismus, ganz aus dem Alltag junger Menschen, nicht nur in Israel, hinein in surrealistische Szenen springen. Und das ist wirklich ganz fantastisch und zum Teil auch sehr, sehr düster gezeichnet. Also ich habe eigentlich in diesem Jahr nochmal die Kunst der Erzählung entdeckt. Aber zugegeben, Thomas, neben toller Lyrik auch. Also Nadja Küchenmeister hat mich sehr beeindruckt und auch das Schreiben über Lyrik von Nico Bleutke.
Soweit Natascha Freundl und Thomas Geiger. Thorsten Dönges, wie siehst du das? Wie war das Literaturjahr für dich?
Es gab auch tolle Debüts. Also wir hatten in unserer Reihe ja Denise Ode mit ihrem Debüt Streulicht. Also auch da war das sehr produktiv. Was ich auch sehr spannend fand in diesem Jahr war tatsächlich nach so einer ersten Panik, weil wahnsinnig viel abgesagt werden musste, weil Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Also zumindest wir im LCB haben dann doch improvisiert und uns auch berappelt. Und also ich erinnere mich jetzt sehr, sehr gerne. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen ein deutsch-mexikanisches Autorinnentreffen. Und da habe ich gemerkt, dass das dann plötzlich total produktiv war, dass man auch auf Zoom tolle Sachen machen kann. Und da hatten wir ja am Anfang so viel Angst davor. Und genau, wir sind alle müde und denken, oh, ich will nicht die ganze Zeit vor diesem Bildschirm hocken. Aber das hat mir dann wieder so gezeigt, dass es funktionieren kann. Das waren 8 tolle literarische Stimmen, die alle Essays geschrieben haben, auch über die Zeiten jetzt. Und das hat funktioniert. Und das war für uns dann aber auch so ein ganz schöner Moment, dass wir gemerkt haben, auch das literarische Leben geht weiter in diesen Zeiten.
Ich habe es auch so empfunden, die Literatur hat sich nicht unterkriegen lassen, finde ich, in diesem Jahr. Ich finde schon, dass man ganz subjektiv natürlich immer von starken und schwächeren Literaturjahren sprechen kann. Für mich war es wirklich ein starkes Jahr. Allein schon die Nominierungsliste beim Deutschen Buchpreis, da ging es mir wirklich dieses Jahr zum ersten Mal so, dass ich allen 6 Kandidatinnen und Kandidaten den Buchpreis gewünscht hätte. Ob es Dorothee Elminger ist, die im Dezember auch noch in Weiterlesen bei uns auftauchen wird. Denise Ode, die auch schon bei uns war. Christine Wunicke wurde schon genannt. Thomas Hettchen mit dem wunderbaren Roman über die Augsburger Puppenkiste oder Boff Bjark. Viele von ihnen hatten wir, wie gesagt, auch hier in Weiterlesen eingeladen. Die Gewinnerin aber des Deutschen Buchpreises, und damit kommen wir zur ersten Runde unserer Bücherempfehlungen, ist eine von den 2 Favoriten von Thorsten Dönges, und zwar Anne Weber mit Annette, ein Heldinnen-Epos, ein sehr spezielles Buch.
Ich hoffe, ich darf mir das erlauben. Es ist natürlich nicht besonders originell, jetzt hier die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises vorzustellen. Vielleicht dürfen wir das trotzdem in dieser Sendung, weil im LCB eine der letzten Veranstaltungen Anfang März, bevor dann alles zumachen musste. Und auch wir, war tatsächlich die Buchpremiere von Anne Webers neuem Buch, Annette, ein Heldinnen-Epos. Und das ist wirklich ein sehr ungewöhnliches Buch, weil es tatsächlich an diese alte Tradition der Heldenepen anknüpft. In einer Zeit, wo uns ja Helden und das Heroische komplett suspekt sind, zu Recht, erzählt Anne Weber die Geschichte einer Frau im 20. Jahrhundert. Und das klingt jetzt auch wahnsinnig abgedroschen. Meine Güte, wie viele Biografien durchs 20. Jahrhundert haben wir schon verfolgt. Aber hier ist eine Frau, die wirklich unglaublich viel getan hat, die zunächst als sehr junge Frau, sie ist mittlerweile 96 Jahre alt, diese Anne Beaumanoir, als junge Frau in der Résistance war, jüdischen Kindern das Leben gerettet hat in Frankreich und dann aber in einer Phase, wo Frankreich wieder da war und die gloriose Nachkriegszeit begann, nicht gesagt hat, okay, ich habe jetzt meins getan, sondern geschaut hat, wie sieht's denn heute aus und dann gemerkt hat, oh, genau das, was die Deutschen vor ein paar Jahren mit uns gemacht haben, nämlich ein Land zu besetzen, das tun wir gerade in Algerien und hat sich dann auf die Seite der algerischen Befreiungsbewegung gestellt und gegen die französische Besatzung gearbeitet. Das ist dann natürlich Hochverrat gewesen und so war das ein sehr bewegtes Leben. Und Anne Weber hat diese Frau zufällig vor einigen Jahren kennengelernt und ist dieser Geschichte begegnet. Und wer Anne Weber ein wenig kennt, wir im LCB kennen sie schon länger, der weiß, dass jetzt nicht ein psychologischer Roman über diese Frau zu erwarten war, sondern Anne Weber denkt, glaube ich, ziemlich lange nach, bevor sie ein Buch schreibt und findet dann wunderbarerweise immer genau die passende Form. Und das ist ihr hier besonders gut geglückt. Aber eben, in Versen. Was zunächst? Und da kommt vielleicht sowas ins Spiel, wenn man dieses Buch zum ersten Mal in die Finger kriegt, denkt man, oh, und so ein bisschen Angst vor so einer
Angst
Form
vor diesem
hat.
Buch, muss ich sagen.
Dann sage ich ganz laut und deutlich nein. Einfach anfangen, einfach reingehen in dieses Buch. Denn irgendwann, und das ist das Besondere, dann vergisst man einfach diese sehr besondere Form und liest weiter.
Ging dir das auch so, Thomas, dass du erst abgeschreckt warst vom Epos und dann in so einen Lesefluss reingefunden hast wie Thorsten?
Ich weiß nicht, ob ich Thorsten jetzt widerspreche. Ich will ihm nicht widersprechen, aber das Gute und das Kluge von Anne Weber ist, dass sie das ganze Heldinnen-Epos genannt hat, aber gleich wieder gebrochen hat. Sonst hätte man das Buch, glaube ich, nicht ertragen. Die Frau ist nämlich auch eine gebrochene Persönlichkeit. Wie könnte es anders sein? Sie war zunächst bei den Kommunisten während des Krieges. Da als Deutscher ist man dann natürlich sofort auf ihrer Seite, aber es kam natürlich auch raus, wie schwierig das Verhältnis war, als Kommunistin agieren zu müssen, dass man Befehlsempfängerin ist. Und das Zweite, das trifft auf die Form zu. Das sind zwar Verse, aber das ist eigentlich nicht wirklich durchgearbeitet als Verse. Das ist eine Prosa, die man eigentlich gut lesen kann. Aber durch die Form und durch die Brechung der Person ist das ein ausgezeichnetes Buch geworden. Ich glaube, sonst wäre es heute nicht zu lesen.
Ging mir genauso. Also ich hatte wirklich, wie gesagt, Angst vor diesem Buch, aber bin dann sehr schnell reingekommen und war dann tatsächlich überzeugt von dieser Form. Und mir fiel dann noch auf, dass dieses Jahr auch ein Literaturjahr war, das besondere Formen sehr gewürdigt hat. Nicht nur ein Epos beim Deutschen Buchpreis, sondern die Literaturnobelpreisträgerin Luise Glück, eine Lyrikerin. Das ist auch nicht ständig so, dass die Lyrik den Literaturnobelpreis gewinnt. Genauso Elke Erb, die dieses Jahr den Büchnerpreis gewonnen hat. Also auf jeden Fall ein Jahr, das signalisiert, es muss nicht immer der klassische Roman sein. Also das war die erste Empfehlung von Thorsten Dönges. Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber, erschienen bei Matthes und Seitz. Und wir kommen jetzt zu einem eher klassischen Roman, eine Empfehlung von Natascha Freundl. Du hast mitgebracht David Grossmann mit dem Roman Was Nina wusste. Was genau hat dich an diesem Buch begeistert, dass es eins von deinen zwei Favoriten hier heute ist?
Das ist ein Buch, das mich tief berührt hat. Vielleicht hat es mich so tief berührt, weil es eine Familiengeschichte erzählt, weil es eine ganz vertrackte Beziehung von Mutter zur Tochter und zur Enkelin erzählt. Eine Geschichte über drei Generationen, die reicht vom kommunistischen Jugoslawien unter Tito bis in die Gegenwart in Israel. Und weil David Grossmann wirklich so ein feines Gespür für Frauen hat, vermute ich, hat es mich so berührt und für Leute, die auch in vielleicht komplizierteren Familienbeziehungen aufgewachsen sind, wie wir alle, vermute ich, kann einen das sehr ansprechen. Und im Grunde, mir ist gerade durch den Kopf gegangen, ist dieses Buch auch ein Heldinnen-Epos. Und ich finde es ganz interessant, welche Reaktionen dieser neue Roman von David Grossmann ausgelöst hat.
Die waren ja sehr gespalten, muss man
ja,
sagen.
Ja, genau. Und das zeigt vielleicht auch, dass wir es nicht mehr gewohnt sind, mit so einem gewaltigen Roman umzugehen. Also Dennis Scheck, der Literaturkritiker zum Beispiel, hat dieses Buch in Bausch und Bogen zerrissen. Zum Beispiel meinte er, dass David Grossmann seine Protagonisten wie reine Familientiere erscheinen lässt, denen es in ihrem Leben ausschließlich um möglichst viele gesunde Enkelkinder ging. Der Roman liest sich, sagt Dennis Scheck, wie die Jahresausgabe des Deutschen Kinderschutzbundes. Und Julia Ehnke wiederum, Literaturkritikerin der FAZ, hat in der FAS, in der Sonntagszeitung geschrieben, dass dieser Roman alles auf einmal sei, Kriegsbericht, historische Rekonstruktion, Liebesgeschichte, Familienroman natürlich und in jeder Hinsicht überwältigend. David Grossmann ist einfach der größte lebende Schriftsteller. Also hier sieht man die Bandbreite der Reaktion und ich muss sagen, ja, mir ging es zum Teil auch so. Ich fand das auch zum Teil, also nicht fad, aber tatsächlich überwältigend, dass ich nicht mehr wusste, ist es jetzt, geht es mir wie in einem Film, wo man ja auch manchmal gewissermaßen unter Niveau in Tränen ausbricht. Ja, ich musste viel weinen bei diesem Buch, weil es das 20. Jahrhundert, das Drama des Kommunismus und der persönlichen Entscheidungen, wenn man vor der Wahl steht, wie es der Hauptfigur in diesem Buch geht, in diesem Roman heißt sie Vera, aber es ist nach dem Vorbild einer echten Figur, Eva Panisch-Nahir, die David Grossmann in Israel kennengelernt hat, die vor der Entscheidung stand, entweder ins Lager zu gehen, ins Arbeitslager in Jugoslawien, um die Ehre ihres Mannes zu retten, der sich als Offizier das Leben genommen hat und er sollte verleumdet werden. Sie hat gesagt, nein, er war kein Verräter. Um dann aber dafür ins Lager zu gehen und die eigene Tochter gewissermaßen zurückzulassen, die dann auf der Straße leben musste. Und diese Geschichte, wie diese Frauen wieder zueinander finden und wie die Enkelin dieser Eva Panitschna hier oder Vera im Roman, diese ja jeweils vom Leben stark gezeichneten Frauen, ihre Mutter und ihre Großmutter wieder zusammenzuführen auf einer gemeinsamen Reise zurück in dieses Arbeitslager, auf diese Insel Goli Otok im ehemaligen Jugoslawien. Das ist wirklich bewundernswert und es ist fast, möchte man sagen, biblisch.
Dieser Roman von David Grossmann hat ja auch den Wirth-Literaturpreis für europäische Literatur gewonnen. Kann man das sagen, dass der wirklich einen europäischen Bogen spannt, europäische Themen aufgreift?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, er erzählt auch ein Kapitel der europäischen Geschichte, das noch nicht literarisch so stark bearbeitet wurde. Also ich wusste noch nicht so viel über dieses Arbeitslager, über Goli Otok unter Tito und auch die Zerrissenheit der Figur von dieser Vera erinnert mich zum Beispiel auch sehr stark an die Heldin in Anne Webers Heldinnen-Epos. Weil auch hier eine Frau beschrieben wird, die als Kommunistin zerrissen war vom Glauben an ein neues menschlicheres Leben, vom Glauben an diese ja, kommunistische Religion und gleichzeitig ja auch in diesem Roman als extrem tatsächlich Mensch beschrieben wird, eine sehr lebensfreudige Frau.
David Grossmann, Was Nina wusste, für mich auf jeden Fall eins der Bücher, die ich mitnehme in die Weihnachtsferien. Ich nehme immer so einen kleinen Stapel mit von Büchern, die nicht genug Aufmerksamkeit von mir bekommen haben dieses Jahr, was wir, glaube ich, alle kennen, dieses Gefühl, oh weia, das wollen wir noch lesen. David Grossmann, Was Nina wusste, eine Empfehlung von Natascha Freundl aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer, erschienen im Hansa Verlag. Und jetzt kommen wir zur ersten Empfehlung von Thomas Geiger. Thomas, eigentlich empfiehlst du jetzt ja nicht nur ein Buch, sondern quasi gleich mehrere, nämlich eine Werkausgabe von Thomas Kling. Und da gab es auch eine Veranstaltung im Literarischen Kolloquium dazu, ne? Mit dem wunderbaren Titel »Er brachte den Punk in die Lyrik«. Das musst du uns erklären.
Thomas Kling ist ein Autor, der tatsächlich in zumindest Westdeutschland und dann aber auch für die gesamte deutsche Lyrik den ganzen Laden, ich sag mal, nochmal richtig voll aufgemischt hat. Er ist geboren 1958, ist aus dem Rheinland, geboren, glaube ich, bei Bingen aufgewachsen, aber in Düsseldorf um den Ratinger Hof. Das ist eine Bierkneipe, die wirklich legendär geworden ist. Die Akademie ist nicht weit weg. Da gab es also Punkmusiker, es gab die jungen wilden Maler und Kling war da als junger Mann dabei. Und Kling hat versucht, die Lyrik quasi als performative Kunst nochmal neu zu erfinden für diese Zeit. Er konnte die innere Subjektivität der 70er, 80er Jahre nicht leiden, sondern er war ein Performer, der schrie, der leise war, der laut war. Er trat mit Musikern auf. Und er verstand sich als Sprachzertrümmerer und Sprachinstallateur. Und er ist tatsächlich für viele Autoren und Autorinnen ein Vorbild geworden. Also die Lyrik nach ihm war eine andere als vorher. Das ist gar nicht so häufig, dass man das so früh schon mitkriegt. Leider ist er schon sehr früh gestorben. Er ist 58 geboren und 2005 an Krebs gestorben.
47 Jahren, das ist ja wirklich früh.
Mit 47 Jahren und hat aber ein Werk hinterlassen, das jetzt in 4 Bänden vorliegt, das von Marcel Bayer zusammen mit den Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern Gabriele Wix, Peter Trielke und Frieda von Ammon neu herausgegeben wurde. Es sind 3 Dichtbände und ein Essayband. Und wenn man eben die Essays liest, dann kann man diesen ganzen Kosmos sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Literatur nachgehen. Und man gewinnt dann auch wieder einen neuen Blick auf dieses Werk, das bei Suhrkamp mithilfe der Kulturstiftung NRW entstanden ist. Also ein großartiges Buch, das die nächsten Jahrzehnte überleben wird.
Thomas ist ja hier bei Weiterlesen immer zuständig für die Lyrik, also nicht ausschließlich, aber oft kommen Empfehlungen, wenn es um Lyrikbände geht, die wir hier vorstellen, von dir, Thomas. Du hast es ja ein bisschen schon angedeutet, dass sich für viele andere Dichter Thomas Klings Lyrik als so eine Art richtungsweisende Lyrik ergeben hat. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Inwiefern ist der für zum Beispiel Marcel Beyer, der ja diese Bände jetzt herausgegeben hat, ein Orientierungspfeiler?
Ich glaube, dass das einfach eine große Befreiung war für die Generation nach ihm. Er hat den Pop und die Gegenwart nochmal ganz neu und ganz anders in die Lyrik hineingebracht. Und man kann das bei Marcel Beyer, dessen Band Dämonenräumdienst auch im letzten Jahr erschienen ist. Haha, den kann ich jetzt auch noch unterkriegen. Auch ein großartiges Buch, da könnte man das nachlesen. Aber selbst Autoren wie Norbert Hummelt, der ja eigentlich eher, würde ich mal sagen, von der klassischen Dichtung herkommt, aber auch Rheinländer ist, war einer, der mit Kling zusammenarbeiten konnte und zusammengearbeitet hat und die sich beeinflusst haben. Sabine Scho wäre eine Frau, die man in diesem Zusammenhang nennen könnte.
Thomas Kling, Werke in 4 Bänden, herausgegeben von Marcel Beyer, erschienen im Suhrkamp Verlag, eine Empfehlung von Thomas Geiger. Und jetzt möchte ich meine erste Empfehlung für heute aussprechen. Es gab wirklich viele Bücher, die mir dieses Jahr gut gefallen haben, aber eins, das mir besonders am Herzen liegt, ist Die Unschärfe der Welt von Iris Wolf. Auch sie war Teil unserer Lesebühne Weiterlesen, moderiert von unserer Kollegin Nadine Kreuzsaler vom RBB. Iris Wolf ist Jahrgang 1977, die ist in Hermannstadt in Siebenbürgen geboren, teilweise auch im Banat aufgewachsen und ist mit 8 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Und in ihren Romanen kehrt sie immer wieder zurück in das Land ihrer Kindheit. Sie kreist immer wieder um diese Region. Und ein Buchhändler namens Bene sagt an einer Stelle in diesem Buch, dass er oft das Lesen dem Leben vorziehe, denn in Büchern war er mittendrin. Und das fand ich sehr programmatisch für diesen Roman, für dieses Buch. Man ist hier wirklich mittendrin, weil die Unschärfe der Welt das Leben in einer Region der Welt eben scharf stellt, sehr scharf stellt, sodass man das Gefühl hat, man ist dabei. Und da geht es eben um ein kleines Dorf im Ceausescu-Regime. Und das wird so schön hier beschrieben als die letzte Ecke der Welt, wo der Teufel seinen Hut verloren hat. Iris Wolf spannt da einen sehr großen Erzählbogen vom Ende der 1960er Jahre bis in die Gegenwart hinein. Später geht es sogar bis nach Deutschland. Und das Interessante fand ich, wie gesagt, die Perspektive. Es sind 7 Kapitel, die kann man auch einzeln lesen. Man kann sie theoretisch auch durcheinander lesen. Und diese Kapitel kreisen zwar alle um eine zentrale Figur, einen Junge namens Samuel, der später dann auch erwachsen wird. Aber der besondere Trick an diesem Buch ist, dass keines dieser 7 Kapitel aus seiner Perspektive erzählt ist, sondern 7 andere Figuren, die ihm nahestehen, erzählen über ihn. Und dann möchte ich unbedingt noch kurz was zur Sprache sagen. Da gibt es wunderbare Formulierungen. Zum Beispiel, wenn die Traurigkeit in der Brust wohnt, steckt die Lustigkeit in den Zehen. Man kann das kitschig finden, man kann das aber auch schön finden. Ich glaube, dieses Buch ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kitsch oft im Auge des Betrachters oder der Betrachterin liegt. Mich hat es sehr berührt und darüber hinaus schafft Iris Wolf es wirklich, ja, auf sehr poetische Weise diese ethnische Vielfalt in diesem Teil Rumäniens zu erfassen. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo sich jemand beschwert, dass hier niemand eine einheimische Suppe zu kochen imstande ist. Und dann antwortet jemand aus der Familie: Was meinst du denn mit einheimisch? Schwäbisch, slowakisch, ungarisch, rumänisch, tschechisch, jüdisch oder vielleicht serbisch? Also ein sehr vielfältiger Roman, sehr poetisch, für mich sehr beglückend. Und es gibt ein tolles Zitat noch von diesem Buchhändler, der irgendwann sagt: Bücherleihen war ihm ein Gräuel, Bücher musste man besitzen, geliehene Bücher zu lesen war wie Sex mit angelassenen Klamotten. Und das kann ich für dieses Buch nur mitgeben. Dieses Buch, finde ich, sollte man aus dem Jahr 2020 besitzen. Natascha.
Also ich muss sagen, ich finde das zum Teil auch sehr stark in den einzelnen Bildern, die sie schafft. Also ich finde, Iris Wolf hat eine große Kraft, einzelne magische Bilder zu schaffen. Aber im Ganzen fügt sich für meinen Geschmack das nicht so zusammen zu einem runden Roman. Also es ist ein schillerndes Kaleidoskop und darin zeigt sich auch wirklich das erzählerische Talent dieser Autorin. Aber die Fäden dann wieder zusammenzuführen und auch mal zu lassen von der Lust der einzelnen Beschreibung und ein bisschen ins Grobere das zu vereinen, das fehlt mir in diesem Roman ein bisschen.
Ich finde, dass man sich selber oft verdächtigt, jetzt irgendeinem Kitsch auf den Leim zu gehen. Ich finde es sehr beruhigend, dass wir hier auch mit Wörtern wie das hat mich berührt oder das geht mir nahe auch arbeiten können und dürfen, weil das für mich dann immer die schönsten Lesemomente sind. Wenn ich so merke, wow, ich darf mich da jetzt auch mal fallen lassen oder ich darf vielleicht auch sogar heulen oder laut lachen, ohne dass ich sofort immer diese innere Kontrollinstanz, ist es jetzt hier vielleicht ungehörig, da so auch ja, in so einem Buch zu schwelgen, und das ist so ein Buch, wo das geht, dass das nicht allen gleichermaßen dann mit jedem Buch so geht. Und das ist ja auch dann die schöne Erfahrung, wenn man sich über Bücher streitet und unterhält und sagt, ja, mir ging es so, dir muss es ja auch gar nicht so gehen. Das ist ja das Geheimnis dann auch, wer welches Buch wie liest und welches Buch wem wie begegnet.
Ja, vielleicht sind auch Bücher, die tatsächlich den Anspruch haben, existenziell zu sein, ungewohnt geworden für uns. Und deswegen hat mich der Grossmann erinnert an sozusagen eine große russische Erzähltradition, wo es immer ums große Ganze und um Leben und Tod und die große Liebe geht. Also das alles zum Beispiel steckte da bei Grossmann drin. Und ich habe doch ein bisschen den Verdacht, dass unsere deutsche Gegenwartsliteratur beispielsweise doch sich immer noch sehr abarbeitet am Realismus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Denis Ode denke, dieses Schauen auf die Kindheit der 80er Jahre und der Versuch, so realistisch wie möglich die Grauheit von nicht besonders attraktiven Innenstädten oder auch Stadträndern zu beschreiben. Ja, ich weiß nicht. Also mir fehlt da manchmal der große existenzialistische Impetus, den man ja damit auch verbinden könnte.
Jetzt lasse ich mal einen raus und sage, wenn es nicht ums Ganze geht, warum soll ich es dann lesen? Also ich erwarte tatsächlich viel von dem, was ich lese, und muss zugeben, ich erwarte immer mehr sogar. Das ist allerdings ein hoher Anspruch. Das ist aber auch die Kraft, die Literatur hat.
Ich glaube, das ist dann aber auch immer eine Frage der Register. Also ich glaube, wir wären auch alle etwas genervt, wenn es nur noch diese Art von Literatur gäbe, wenn man pausenlos. Also ich freue mich in jedem Winter wieder. Also ich habe jetzt gerade den Leoparden wieder gelesen und war auf Sizilien, als es hier immer dunkler wurde, und habe mich auch sehr darüber gefreut, in dieser Familie mit dabei zu sein auf Sizilien und zu merken, das wird nicht mehr lange so weitergehen. Ja, aber dann finde ich, muss es auch das andere geben. Und gerade so können dann auch andere Geschichten erzählt werden. Also ich meine, ich würde immer dafür plädieren, dass es das alles geben darf, die ganze Bandbreite.
Mir geht es genauso. Für mich muss es nicht immer um das große Ganze und Existenzielle gehen. Es darf auch um das Kleine und Halbe oder um irgendwelche peripheren Geschichten gehen. Es darf gerne mich unterhalten. Ich finde, den Anspruch darf man schon auch haben. Ich habe aber auch nichts gegen Bücher, die etwas kryptischer sind, wo ich mal richtig mitarbeiten muss. Ja? Also Stichwort Hölderlin, ja, zum Beispiel dieses Jahr, ja, wo ich mal wieder reingeschaut habe und gemerkt habe, boah, hier braucht es einen aktiven Leser. Das ist auch in Ordnung. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz den Titel nochmal nennen. Iris Wolf, Die Unschärfe der Welt, erschienen im Klett-Cotta Verlag. Und bevor wir in die zweite Runde gehen der Empfehlungen, würde ich gerne mit euch doch noch mal über das Corona-Literaturjahr sprechen. Weil es war ja schon sehr besonders mit den ganzen ausgefallenen Veranstaltungen und so weiter. Ich würde gerne noch mal aus eurer Sicht wissen, wie ihr das erlebt habt. Thomas und Thorsten, bei euch war es ja auch eine besondere Situation, weil irgendwann Publikumsveranstaltungen natürlich abgesagt werden mussten. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, es war tatsächlich schwierig. Es war einmal für jeden von uns als Einzelner schwierig und es war natürlich für die Institution als Ganzes schwierig und für den Literaturbetrieb als ganz Großes eben auch. Ich kann mich erinnern, die letzte Veranstaltung, die war am Dienstag in der Woche, wo die Leipziger Buchmesse hätte beginnen sollen. Ich glaube, es war der 12. März, es war eine Lesung mit Ingo Schulze. Die Hütte war voll, 200 Leute und 70% Risikogruppe. Ich weiß nicht, ob man das Wort damals schon kannte.
Die Wörter haben sich auch so verändert in diesem Jahr.
Du hast auf dem Podium schon vom C-Wort gesprochen. Also schon damals wolltest du schon nicht mehr Corona aussprechen. Das war im März.
Okay, also ich habe schon vom C-Wort gesprochen, aber das war die letzte Veranstaltung. Und dann rauschten wir also sozusagen in das, was wir uns angewöhnt haben, Lockdown zu nennen. Und wenn man dann eben eine ganze Zeit lang eigentlich mit Abräumarbeiten beschäftigt ist, das ist nicht sehr aufbauend. Und dann haben wir angefangen und haben einzelne von uns angefangen, eben neue Formate zu entwickeln. Und das war dann eigentlich auch wieder ganz produktiv. Eins dieser Formate hören Sie ja jetzt, das ist dieses Weiterlesen, was ich zum Beispiel ganz gelungen fand. Aber wir haben auch Digital Essays erfunden und es gibt digitale Residences. Thorsten hat schon erzählt von diesem Mexiko-Projekt. Also wir hangeln uns weiter. Ich wollte nur als allerletztes sagen, die Literatur, für die ist es noch verhältnismäßig einfach. Das Buch kann man bestellen. Die Theater, die Clubs, die Kinos, die trifft es eigentlich noch mehr und es trifft aber von den Autoren vor allem jene, die ein neues Buch hatten, Debütanten oder das zweite Buch oder das dritte Buch, die hat es auch erwischt. Das muss man schon sagen. Thorsten, wie siehst du es?
Na, das ist ja dann tatsächlich der Versuch gewesen, trotzdem über diese Bücher zu sprechen und auch was für diese Bücher zu tun, die dann genau in diese allgemeine Aufregung hinein veröffentlicht wurden und dann halt unterzugehen drohten und da dann für diese Autorinnen und Autoren, die da jahrelang dran gearbeitet haben, was zu tun und denen einfach zu ermöglichen, trotzdem ja wahrgenommen zu werden. Das war ja ein Ziel dieser Reihe. Haben wir, glaube ich, zum Glück ganz gut hinbekommen. Für uns ist natürlich der Sommer im LCB, alle, die schon mal am Wannsee waren, wissen das, die große Zeit, also unser Sommerfest. Die kleinen Verlage am großen Wannsee konnten wir in diesem Jahr nicht machen. Das ist wahnsinnig schade, aber zu merken, wie großartig das ist, diese kleinen Verlage am großen Wannsee jeden Sommer da bei uns zu haben und dann auch deren Veröffentlichungen bei uns zu Gast zu haben und eben auch, was für ein Publikum dann zu uns kommt und das dann auch noch wertschätzen zu lernen und vielleicht tatsächlich noch mehr davon mitzunehmen.
Man weiß es auf jeden Fall wieder mehr zu schätzen und mir geht es so, wenn ich jetzt Fotos sehe von Buchmessen aus 2019 oder so, dass ich total zurückschrecke und denke, auseinander. Ich bin auch immer wieder erschrocken, wie schnell man sich daran gewöhnt, dass man alles mit Abstand betreibt. Es gab aber auch, finde ich, ein paar ganz positive Nebeneffekte, gerade auch im Radio, finde ich, dass wir zum Beispiel mit Autorinnen wie Sayaka Murata in Tokio gesprochen haben oder mit Han Kang in Südkorea oder Richard Ford, der in seinem Arbeitszimmer mit Blick aufs Meer saß in Maine. Es gab ein bisschen mehr Wendigkeit zwangsläufig von uns. Natascha, wie hast du das empfunden?
Naja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich ja vorhin gesagt habe, oh, ich will all diese Corona-Bücher gar nicht lesen. Aber in Wahrheit glaube ich, dass auch thematisch diese Zeit jetzt eine riesige Herausforderung für die Literatur ist. Und vielleicht wird sich da auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Und ich bin gespannt, wie sehr die großen existenzialistischen Fragen, mit denen wir ja nun tatsächlich alle jeden Tag zu tun haben, nämlich tatsächlich die Fragen von Leben und Tod und Miteinander und Familie und Arbeit, wie das in die Literatur eingehen wird. Und auch da, ja, ich bin in Wahrheit sehr neugierig, ob die Tristheit des Zustands uns da wieder ereilt oder vielleicht nochmal die Beschäftigung mit grundsätzlichen Fragen, wie wir eigentlich leben wollen, dann sich da niederschlagen.
Es gab ja auch natürlich schon literarische Corona-Titel, ob man jetzt an Marlene Strehrowitz denkt, die Preisträgerin der Literaturhäuser auch 2020 ist und war. Die hat online einen Roman geschrieben über Corona, der inzwischen auch als Buch erschienen ist. Lola Randl hat etwas geschrieben über die Corona-Zeit. Es gab jetzt die Gedichte, die kürzlich auch in Weiterlesen vorkamen, von Daniela Danz über Corona. Oder Fang Fang, eine chinesische Autorin, die über den Lockdown geschrieben hat. Aber natürlich sind das alles auf eine Art Schnellschüsse. Die sind deswegen nicht gleich qualitativ minderwertig. Aber die haben natürlich vielleicht noch nicht diesen Abstand, diesen Blick, um wirklich das große Ganze, wie du, Natascha, eben gesagt hast, in den Blick zu nehmen. Das dauert wahrscheinlich ein paar Jahre sogar.
Also Stand heute interessiert mich die Corona-Literatur null. Ich bin froh, wenn wir drüber sind und wann dann mein Lesehunger dahingehend erwachen wird. Das liegt in der Zukunft und die ist bekanntermaßen schwierig vorherzusagen.
Gutes Stichwort, um in die zweite Runde unserer Empfehlungen zu gehen. Thorsten, du hast als zweites Buch ein Buch mitgebracht, das 2019 auf Englisch erschienen ist und damals den Booker-Preis gewonnen hat.
Es ist eine fiese Schummelei, die ihr mir hoffentlich verzeiht, weil es geht ja hier um Bücher des Jahres 2020. Nun ist Bernardine Evaristos Girl, Woman, Other 2019 erschienen in Großbritannien und die Übersetzung kommt Anfang 2021 auf Deutsch. Aber ich dachte, wir dürfen hier ganz subjektiv sein.
Die wartet ja schon quasi hinter der Ecke,
und
die Übersetzung.
Also mir wurde das von einer Freundin empfohlen und ich dachte, och, kaufst du mal? Und da ging es mir dann wirklich so, ehrlich gesagt, Booker Prize hin oder her. Ich wusste einfach von dieser Frau nichts und habe dann dieses Buch besorgt. Und also von wegen sich ganz und gar in Bücher fallen lassen, was im deutschsprachigen Raum uns manchmal ein bisschen schwerer fällt. Also im Englischen ist das ein bisschen anders. Also hier vorne drauf steht dann Beautiful, The Guardian, Triumphant, Sunday Times und Exceptional, Der Stylist. Also da traut man sich ein bisschen mehr. Und es ist tatsächlich dieses Buch, also da habe ich mich dann komplett reinfallen lassen. Das sind 4x3 Figuren, 4x3 schwarze Frauen in England. Es geht los mit einer Theatermacherin, die sehr lange Underground gemacht hat und jetzt gerade vor ihrem ersten großen Durchbruch in einem großen Londoner Theater steht. Wir kommen den Figuren immer sehr nahe, kriegen ihre Geschichte mit und auch die Konflikte, auch den Rassismus, auch die Klassengesellschaft in England. Und von jeweils dieser Figur gehen wir weiter im ersten Fall zur Tochter, dann zur besten Freundin aus jungen, wilden Theaterzeiten dieser Frau. Und so beginnt dann jedes dieser Dreierfiguren-Kapitel wieder neu. Und die Frage ist, wie bringt sie das dann alles zusammen, diese Autorin? Und das ist tatsächlich, weil du das vorhin gesagt hast, Anne-Dore, es ist ja auch schön, als Leser, Leserin manchmal mitarbeiten zu dürfen. Und das passiert hier die ganze Zeit, weil dann immer so die Frage ist, wann werden sich diese Geschichten verbinden? Wie wird die Autorin es schaffen, diese Stränge miteinander in Verbindung zu bringen? Und das fand ich wahnsinnig toll, weil es auch tatsächlich aktuelle gesellschaftliche Debatten und Diskurse wahnsinnig intelligent reinbringt durch die Gespräche, die diese Figuren auch miteinander führen. Und das, ja, ist wahnsinnig schön und dann auch noch formal ein Experiment, was ja nicht immer in der englischsprachigen Literatur so ist. Sie geht sehr, sehr eigenwillig mit Satzzeichen um, mit den Satzstrukturen, macht da was ganz Eigenes, geht oft ins Poetische. Ja, und das ist auch literarisch, fand ich, sehr, sehr gelungen. Und ich glaube, da, wer es auf Englisch lesen will, jetzt schon in den Winterferien gerne. Und dann kommt ja auch bald die Übersetzung. Deswegen dachte ich, ich darf das empfehlen.
Gibt es Kitschverdacht, um beim Thema zu bleiben?
Ja, ich fand, das ist tatsächlich, also das ist sowas, ganz oft sind dann diese Figuren, sind dann nah am Abgrund. Und dann ist es aber auch tatsächlich ein politisch-gesellschaftliches Statement, dieses Buch, dass die Kurve kriegen und dass sie dann auch es schaffen. Und das ist dann,
moralisch.
In meiner Welt schaffen es halt nicht alle und in diesem Buch schon, ja, Kitschverdacht, ich weiß es nicht. Ich habe mich dann mit den Figuren gefreut, dass sie die Kurve kriegen, dass sie das hinkriegen. Und das war so wahnsinnig optimistisch und so wahnsinnig, wow, das kann funktionieren, aber gar nicht auf so eine dann ja auch manchmal unangenehme Weise, wenn du dich nur genug anstrengst, dann kannst du es schaffen, sondern sehr empathisch und das fand ich schön.
Bei so Themen, ich habe es natürlich auch noch nicht gelesen, würde es aber gerne lesen, aber ich hätte jetzt eher so die Sorge, oh mein Gott, das ist mir vielleicht zu PC, political correct, schwarze Frauen, Arbeiterklasse. Ist nicht so, dass es zu political correct ist. Der Spaß am Lesen steht hoffentlich schon im Vordergrund und nicht der moralische, gesellschaftliche Überbau.
Das meinte ich, als ich sagte, auch die Fragen, die ich mir dann manchmal stelle, werden da verhandelt und sehr witzig verhandelt. Und es geht eben nicht darum, dass wir da belehrt werden und dass es darum geht, was darf man eigentlich wie zu wem sagen, sondern das wird wahnsinnig leicht und witzig verhandelt und Also ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt.
Also Bernardine Evaristo mit Girl, Woman, Other erscheint im Januar als Mädchen, Frau etc. im Tropenverlag, übersetzt von Tanja Handels. Und 2019 ist es, wie gesagt, schon auf Englisch erschienen. Und damals hat sie sich den Booker-Preis mit Margaret Atwood geteilt. Und jetzt kommt sie endlich auf Deutsch raus. Es ist die erste Übersetzung ins Deutsche von dieser Autorin, obwohl sie schon zig Bücher geschrieben
hat. Ja, sie hat schon viel geschrieben, aber jetzt kommt endlich was auf Deutsch.
Jetzt kommen wir zu einem Sachbuch. Und zwar ist das eine Empfehlung von Natascha Freundl. Es geht um Wolfram Eilenberger, Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten. Natascha, warum ist das für dich eins der besten Bücher des Jahres?
Ach, weil man durch die Zeit streifen kann, eine ganz besondere Zeit, nämlich ganz konkret die Jahre 1933 bis 1943, erzählt von einem Philosophen, der das Handwerk des Erzählens hervorragend beherrscht. Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir und Simone Weil stehen im Vordergrund dieses Buches Feuer der Freiheit. Und was Wolfram Eilenberger hier schafft und worum es ihm geht, ist zu zeigen, wie jede von diesen Frauen sich wehrend gegen die Totalitarismen ihrer Zeit, also natürlich Faschismus, aber auch Kommunismus. Ayn Rand ist eine Frau, die aus Leningrad nach Amerika emigriert, ganz jung, alleine mit dem Schiff. Und denkend, aber auch in ihrem Leben, also auch in ihrer Existenz, versuchen, sich gegen diese Massenbewegung der Zeit zu wehren und einen Weg, einen intellektuellen Weg herauszufinden. Und deswegen Feuer der Freiheit, nämlich Feuer der individuellen Freiheit. Und das ist in vieler Hinsicht bemerkenswert. Also zum einen schafft es Wolfram Eilenberger tatsächlich eine alternative Philosophiegeschichte, nämlich eine Philosophiegeschichte der Frauen, in dieser Zeit zu schreiben. Was Eilenberger zeigt, ist, dass das viel komplexer ist, als man gemeinhin annehmen könnte. Und Simone Weil, eine Frau, eine Gewerkschafterin, Philosophin, ganz jung, die heute vielleicht eine neue Greta Thunberg wäre, aber die sich unbedingt lohnt, wieder zu entdecken, weil die Zitate, die der Eilenberger da auch einbaut, sind wirklich atemberaubend, mit welchem Eigensinn diese junge Frau versucht hat, also nachgedacht hat über ein besseres Leben und das wenige Geld, das sie hatte, immer abgegeben hat für die Arbeit ihrer Zeit. Das ist faszinierend. Und was er auch schafft, und das ist vielleicht ähnlich der Konstruktion des Buches, das du gerade vorgestellt hast, Thorsten, dass er immer wieder in Situationen hineinspringt und die parallelisiert. Also man schaut, wie plötzlich hat man Hannah Arendt in einer bestimmten Situation vor sich und im nächsten Kapitel Simone de Beauvoir. Und man sieht Parallelen durch die Zeit und man sieht, was das Denken dieser einzelnen Frauen, in welche Richtungen es gehen konnte, wie sie sich verbunden sind, ohne zum Teil voneinander zu wissen und dann auch wieder, in welche unterschiedlichen Richtungen es geht.
Interessant ist natürlich auch die Frage, wie die Parallele zur Gegenwart ist bei so einem Buch, wenn es um das Thema Freiheit geht. Natascha, du hast in deinem Debattenpodcast, den du für RBB Kultur betreibst, neulich Wolfram Eilenberger auch im Studio gehabt, und zwar zusammen mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Und da ging es um das Thema Freiheit in Zeiten von Klimaschutz und Freiheit in Zeiten von Corona. Wie aktuell sind denn diese Freiheitsgedanken dieser vier Philosophinnen auf die Gegenwart bezogen?
Also auf jeden Fall ist es interessant, sich immer wieder die Versuchungen totalitärer Bewegungen der 30er Jahre vor Augen zu führen und dann wiederum wichtige Bewegungen der Gegenwart wie Fridays for Future, wie die Klimabewegung in den Blick zu nehmen und einfach gewissermaßen sich zu impfen gegen Versuchungen von Massenbewegungen. Das ist das, worum es Eilenberger geht. Und das ist das, was auch in diesem Gespräch eine große Rolle spielte. Und ich glaube, dass die Beschäftigung mit individueller Freiheit auch und nicht zuletzt in der Corona-Pandemie jetzt eine große Herausforderung darstellt. Wir haben da noch nicht die letzten Antworten, was die Rolle von staatlicher Reglementierung betrifft und persönlicher Freiheit. Ich glaube, das ist schon einer der großen Knackpunkte der Gegenwart. Aber solche Bücher helfen, sie sind gewissermaßen ein Kompass für die Orientierung.
Ja, ich glaube auch. Also einer der Titel, glaube ich, dieses Jahres, die sich wunderbar auf aktuelle gesellschaftliche Themen beziehen lassen. Feuer der Freiheit von Wolfram Eilenberger, empfohlen von Natascha Freundl, erschienen im Klett-Cotta Verlag. Und im aktuellen Philosophie-Magazin findet man auch das Interview von Natascha Freundl und Svenja Flasspöhler mit Luisa Neubauer und Wolfram Eilenberger. Wir kommen zum zweiten Tipp von Thomas Geiger. Und das ist auch wieder ein Autor, den wir hier in Weiterlesen vorgestellt hatten, nämlich Jonas Eicker mit seinen Erzählungen Nach der Sonne. Warum dieses Buch?
Jonas Eicker, um einen weiteren großen Literaturpreis zu nehmen, ist der jüngste Empfänger des Literaturpreises des Nordischen Rates. Also wir haben jetzt schon den Booker-Preis, wir haben den Deutschen Buchpreis, jetzt haben wir den wichtigsten skandinavischen Buchpreis. Vielleicht hätten wir doch ein bisschen nachdenken sollen.
Wir sind halt international.
Das zeigt einfach, dass die Jurys halt auch ein gutes Gespür für Literatur haben.
Jedenfalls ist Jonas Eicker Jahrgang 1991, also ein nicht nur verhältnismäßig, sondern tatsächlich junger Mann. Und wir haben jetzt schon von ganz vielen Büchern gehört, die eigentlich im 20. Jahrhundert spielen oder das 20. Jahrhundert reflektieren. Und das ist, finde ich, jetzt ganz interessant, dass Eicker ganz in der Gegenwart zu sein scheint zumindest. Und was mich an diesem Buch geflasht hat, war, dass er quasi realistisch beginnt, seine Erzählungen, aber die werden dann, erweitert dann die Realität aus, in einem Bereich, wo nur die Literatur hin kann. Also, es tauchen plötzlich Löcher auf und wo die dänische Nationalbank war, ist ein großes Loch in Dänemark. In Nevada lebt ein Paar und ein Mann kriegt einen sirrenden Metallgegenstand mit, den er sich in die Halsröhre pflanzt. Wir bekommen Erweiterungen dessen, was wir gewohnt sind. Und wie erzählt er das? Erzählt das zum einen empathisch und zum anderen, und das ist die andere große Kunst, die er hat, das Ganze hat auch immer einen politischen und möglicherweise sogar antikapitalistischen Impuls. Das ist alles von einer Unerklärlichkeit, die einen aber als Leser absolut nicht stört. Ich fand das ein ganz großartiges Buch.
Um die Sendung zu beleben, würde ich jetzt wahnsinnig gerne widersprechen, aber es ist tatsächlich großartig. Also ich habe das sehr geliebt in diesem Jahr, weil es tatsächlich genau diese Möglichkeiten so erweitert, diese Gegenstände, wie Körper erweitert werden, das sind ja aktuelle Debatten auch. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass er Dinge, die in der Gegenwart uns beschäftigen, also was ist eigentlich mit dem menschlichen Körper und den Ersatzteilen, die wir da jetzt langsam erfinden können für, wenn er das, wie er das weiterdenkt oder was passiert eigentlich im Massentourismus und wo ist denn die Grenze zwischen Dienstleistungen und Prostitution und wer nimmt da wen aus? Also er führt alles einen Schritt weiter, was wir so kennen, auch aus unserem Alltag und dadurch entsteht dann was, ja was eigentlich, was Fantastisches, was Surreales, was ganz Eigenes jedenfalls. Also das ist wirklich ein horizonterweiterndes Buch.
Ja, was entsteht da eigentlich? Das ist wirklich die Frage, die einem bleibt. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, ob es ein Geschenkbuch ist, weil es geht ganz schön zur Sache. Also ich würde es nicht jeder.
Kommt auf an, wem man es schenken möchte.
Ich glaube, das wollte ich sozusagen als Warnung mitgeben. Aber es war eine große Leseüberraschung. Und wie gesagt, es hat so was sehr, sehr Zeitgenössisches und es spielt, das war vor Corona, auf der ganzen Welt, an der Themse, in Dänemark, in Rumänien, in Mexiko, in Nevada. Also das macht er alles ganz selbstverständlich.
Also eine Buchempfehlung von Thomas Geiger, verbunden mit einer kleinen Warnung. Jonas Eicker, Nach der Sonne aus dem Dänischen von Ursel Allenstein, ist dieses Jahr im Hansa Verlag erschienen. Und jetzt kommen wir zur letzten Buchempfehlung für heute, die ich gerne aussprechen möchte. Und das kann ich, glaube ich, ganz ohne Warnung tun. Monika Helfer, Die Bagage, ist im Frühjahr erschienen. Und auch diese Autorin war bei uns in Weiterlesen. Und ich bin also rundum begeistert von diesem kleinen Roman von Monika Helfer, die wirklich sehr, sehr lange schon schreibt. Das ist die Ehefrau von Michael Köhlmeier. Und eigentlich wollte ich es gar nicht dazu sagen, weil ich es immer blöd finde, wenn man sagt, die Ehefrau von oder so. Aber es ist wirklich so, dass sie sich mit diesem Roman, glaube ich, da herausgeschrieben hat. Und Die Bagage ist insofern großartig, weil es ein Familienroman ist, der, finde ich, das ganze Thema der Erinnerungen, der fragmentierten Erinnerungen und der Rekonstruktion sehr, sehr klug nachvollzieht. Im Zentrum steht die Geschichte ihrer Mutter und ihrer Großmutter, Die Mutter von Monika Helfer, da war nicht ganz klar, ob sie vielleicht ein Kuckuckskind war. Das ist der Glutkern dieses Buches. Es war so, dass während des Ersten Weltkrieges ihre Großmutter in einem kleinen Bergdorf gewohnt hat. Und der Großvater war dann eben auch im Krieg. Es gab schon 5 Kinder und dann irgendwann, als er aus dem Krieg zurückkam, gab es ein 6. Und das war eben die Mutter von Monika Helfer. Und es war nicht ganz klar, ist dieses Kind ein Kuckuckskind oder nicht? Maria, die Großmutter, die hießen absurderweise Maria und Josef, diese Großeltern, so hießen sie tatsächlich. Das ist nicht ausgedacht. Maria war wohl eine sehr, sehr schöne Frau.
Nicht wirklich, so hieß man damals.
Ja, aber nicht alle und dann auch noch Maria und Josef. Naja, jedenfalls, es war eben nicht ganz klar, wie heilig diese Maria tatsächlich war. Sie war wunderschön und war begehrt von allen Männern des Dorfes. Und das führte eben dann dazu, dass Josef eben nicht genau wusste, ob dieses Mädchen von ihm war. Und er hat mit diesem Kind nicht gesprochen. Er hat es ignoriert. Und was das natürlich mit einem Menschen macht, wenn der Vater nicht mit ihm spricht, und was das dann in der Erbfolge auch wiederum mit Monika Helfer macht, solche Familientraumata werden ja natürlich immer weitergereicht. Das ist hier, finde ich, auf ganz wunderbare Art und Weise beschrieben. Und Monika Helfer thematisiert auch immer wieder ihren Umgang mit Wahrheit und Fiktion. Also das ist Autofiktion im besten Sinne, finde ich. Es ist eben autobiografisch, aber dann eben auch wieder fiktional angereichert. Und das hat mir ungeheuer gut gefallen. Und damit kommen wir eigentlich schon zu unserer Abschlussrunde, denn wir wollten jetzt alle noch kurz sagen, auf welche Bücher 2021 wir uns freuen. Und ich freue mich auf Monika Helfers nächstes Buch. Im Januar erscheint nämlich ihr nächstes Buch und das heißt Fati. Und da wird sie dann nicht um ihre Großmutter und ihre Mutter kreisen, sondern um ihren Vater. Also sie setzt dieses Projekt der Familiengeschichte mit ihrem nächsten Roman Fati, der auch im Hansa Verlag erscheinen wird, im Januar fort. Ja, 2021. Wir haben schon einige Bücherprogramme zugeschickt bekommen, zum Teil auch schon durchgeblättert. Und ich würde jetzt gerne nochmal von euch zum Abschluss wissen, auf welche Titel ihr euch besonders freut. Thorsten, du hast das Mikrofon schon am Mund.
Wir haben ja lange darüber nachgedacht, was wir empfehlen können. Und ich habe mir eine kleine Liste aufgeschrieben. Aber als ich vorhin über unser deutsch-mexikanisches Projekt erzählte, fiel mir ein, dass ich mich mit am meisten auf den nächsten Roman von Fernanda Melchor aus Mexiko freue. Der kommt nämlich nächsten Herbst bei Wagenbach. Die hat Die Zeit der Wirbelstürme geschrieben, wurde damals mit dem Internationalen Literaturpreis hier im Haus der Kulturen der Welt ausgezeichnet. Und da bin ich total gespannt, wie das nächste Buch wird im nächsten Herbst.
Natascha, hast du schon irgendwas entdeckt, worauf du dich besonders freust oder wo du vielleicht schon Fahnen hast?
Also tatsächlich habe ich ein Buch schon die Fahnen bekommen, weil es auch schon erschienen ist. Ich habe aber das noch nicht gelesen und jetzt mache ich nochmal einen Schlenker zurück auf dieses Jahr, das jetzt zu Ende geht. Nämlich, du hattest es ja auch vorhin schon am Anfang erwähnt, Paul Celan, 100. Geburtstag, 50. Todestag in diesem Jahr. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich, Paul Celan wieder zu entdecken. Und einfach vorurteilsfrei diesen Lyriker sich nochmal vorzunehmen und zu entdecken, ja, welche tiefe, tiefe Traurigkeit da drin steckt, aber auch welche Liebe, welche Körperlichkeit, welche Erotik.
Das Gedicht Corona zum Beispiel, das ich am Anfang ja ganz kurz
zum Beispiel
habe, unbedingt wieder lesen und endlich mal an was anderes denken bei diesem Schlagwort Corona.
Genau. Und man kann Paul Celan sehr nahe kommen in einem schönen neuen Büchlein im Surkamp Verlag mit den Augen von Zeitgenossen. Ein Landsmann, sage ich jetzt mal, von Paul Celan, also ein Literaturwissenschaftler aus Tschernowitz, aus dem ukrainischen Tschernowitz, aus dem ja auch Paul Celan stammte, der hat Erinnerungen an Paul Celan verschiedenster Menschen durch verschiedene Zeiten gesammelt und in diesem Büchlein zusammengefügt. Also da kann man diesem Mann Paul Celan noch mal sehr nahe kommen. Und ein anderes Buch, mit dem man jetzt schon sehr weit hinausgreift, in den Sommer 2021 im Juni erscheint bei Mattes und Seitz, neues Buch von Viktor Jerofejew. Das ist ein russischer Autor aus Moskau, der schon lange nichts mehr geschrieben hat. Immer so ein bisschen ein Skandalautor und es trägt den vielversprechenden Titel Enzyklopädie der russischen Seele. Nun weiß man, dass das mit der russischen Seele eine ganz schön vertrackte Sache ist. Ich bin da sehr gespannt und wahrscheinlich steckt da auch noch der eine oder andere Skandal da drin.
Ich muss noch kurz den Namen nennen von dem Literaturwissenschaftler, der über Paul Celan geschrieben hat. Peter Richlow heißt er und der Band ist jetzt im Surkamp Verlag im November erschienen. Thomas, worauf freust du dich?
Ich habe ja einen Ruf zu verlieren, deswegen ein Gedichtband. Anja Kampmann, Der Hund ist immer hungrig, super Titel, kommt bei Hansa im Frühjahr. Und außerdem freue ich mich auf den neuen Roman von Ulrich Pelzer, Berliner, wo ich noch gar nicht weiß, um was es geht.
Und ich freue mich auf die nächsten Ausgaben von Weiterlesen. Mal schauen, wen wir nächstes Jahr alles zu uns einladen werden, wie wir mit diesen Personen sprechen werden, ob wir vielleicht irgendwann hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres sie auch alle wieder, am besten alle zusammen ins Studio einladen können. Vielen Dank erstmal an euch für heute. Vielen Dank für eure Buchempfehlungen des Jahres 2020. Ich bedanke mich bei Thomas Geiger und Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin und bei Natascha Freund von RBB Kultur.
Wir bedanken uns bei dir, dass du uns so wunderbar hier durch diese Sendung begleitet hast, liebe Anne-Dore Krohn.
Jederzeit gerne wieder. Das war Weiterlesen für heute mit unserer Sonderausgabe zu unseren Lieblingsbüchern des Jahres und zum Literaturjahr 2020. Alle Angaben zu den Titeln, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie auch auf unseren Internetseiten www.lcb.de und www.rbbkultur.de. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich sage Tschüss, lesen Sie weiter.